بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجلمة من عمد الله زيقن هالبا مهات سشكات من بخفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إش بتصوغ رس كان قوت كبت أصلا الله وانت إش بتصوغ رس محمد الله سدينا ونزن كزان تأس ببقين إن شاء الله تعالى هويته عام 24 أكتوبر 2021 mit dem Kapitel 2, also wir sind immer noch im Kapitel das Verrichten der Notdurft aus Band 1, Band 1 der Einheit, Kapitel 3 das Verrichten der Notdurft, im Unterkapitel während der Notdurft, und davon das vierte Unterkapitel in Richtung Sonne oder Mond. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut den Hadith von Abu Ayyub, auf den der Autor jetzt gleich hinweist. Der Hadith von Abu Ayyub radiallahu ta'ala besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, dass man in Richtung Qibla zugewandt seine Notdurft verrichtet oder von der Qibla abgewendet seine Notdurft verrichtet. Wenn wir uns das vorstellen, war das in der Stadt des Propheten a.s. und von dieser Stadt aus ist die Qibla südlich. Das heißt, er hat verboten für die Medinenser, sich nach Süden oder Norden zu wenden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass man sich, weil er sagte, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا, das heißt, wendet euch entweder gen Osten oder Westen. Da im Osten und im Westen die Sonne auf- und untergeht, ist dieser Hadith ein Beweis dafür, dass man sein Geschäft in die Richtung der Sonne bzw. dem Mond verrichten darf. Das ist, worum es jetzt hier in dem folgenden Abschnitt geht. Aus dem vorausgegangenen Hadith von Abu Ayyub radiallahu anhu ergibt sich, dass man sich beim Verrichten der Notdurft durchaus in Richtung Sonne oder Mond richten darf. Im Gegensatz zur Auffassung mancher Gelehrter, die dies aufgrund unauthentischer Hadithe verbieten, es heißt, auf den beiden Himmelskörpern säße jeweils ein Engel oder sie begründen es damit, dass die Gestirne zwei Zeichen Allahs sind. Dabei besteht doch die gesamte Schöpfung aus Zeichen Allahs. Immerhin gibt es für diese Ansicht eine Rechtfertigung, nämlich dann, wenn in der Nacht durch das Licht des Mondes die Aura von anderen gesehen werden könnte. Doch in diesem Fall hat das Verbot nichts mit den Gestirnen zu tun, also mit dem Mond in diesem Fall, sondern damit, dass man seine Aura nicht zeigen darf. Gemeint ist, nicht fremden Leuten zeigen darf. Länger als nötig auf dem Abort bleiben. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass dies Haram ist, da sich an diesem Ort Satane aufhalten. Außerdem zeigt man dort seine Aura. Diese letzte Begründung würde allerdings bedeuten, dass man auch nicht länger als nötig duschen darf, da man auch dabei seine Aura entblößt. Andere Gelehrte bezeichnen unnötig für langes Verweilen als Makruh, andere als Mubah. In diesem Fall sehen wir, wenn wir den längeren Aufenthalt auf dem Abort verbieten, weil man dort die Aura entblößt, müssten wir konsequenterweise dann auch das längere Duschen oder auch den längeren Geschlechtsverkehr und alles, bei dem man seine Aura entblößt, verbieten. Und da man sich dann in diesem Fall widerspricht bzw. Aussage trifft, die niemand jemals gesagt hat, zeigt das, dass diese Begründung falsch ist. Die stärkste Begründung ist dann, dass man sich an einem Ort nicht aufhalten, an dem Satane sind. Aber das gehört zu Al-Ghaib. Und wie dem auch sei, selbst wenn es eine Sache ist, die Mubah ist, sollte man seine Zeit nicht unnötigerweise verschwenden. Die linke Hand verwenden. Beim Verrichten der Notdurft ist es nach korrekter Ansicht Haram und nicht nur Makruh, das Geschlechtsteil mit der rechten Hand direkt anzufassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand uriniert, إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه, ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Wenn man uriniert, soll man sein Geschlechtsteil nicht mit seiner rechten Hand anfassen und auch nicht mit der rechten Hand reinigen. Und man soll nicht ins Gefäß atmen. Das Wort Dhakar im Arabischen, was hier übersetzt worden ist mit Geschlechtsteil, bezieht sich auf das männliche Geschlechtsteil. Aber dieser Hadith gilt auch für den After und sowohl für Männer als auch für Frauen. Männer und Frauen sind im islamischen Gesetz immer gleich, es sei denn, es gibt einen Beleg für die Unterscheidung. Hier sehen wir in diesem Zusammenhang eine angewandte Regel, die bedeutet, wenn etwas, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, was meistens der Fall ist, dann hat diese Aussage keine einschränkende Bedeutung. Das heißt, in diesem Fall, der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam redet mit seinem Publikum und diese sind meistens Männer. Und deswegen erwähnt er hier das männliche Geschlechtsteil, aber gemeint ist auch das gleiche für die Frau. Das heißt, diese Aussage im arabischen Dhakar bedeutet nicht, dass es nur für Männer gilt, sondern gilt auch für Frauen. Wallahu a'lam. Es ist also haram, das Geschlechtsteil bei der Notdurft mit der rechten Hand anzufassen. Aufgrund dieses Hadith gibt es unter den Gelehrten zwei Ansichten darüber, ob man sein Geschlechtsteil außerhalb der Notdurft mit der rechten Hand berühren darf oder nicht. Vor hier haben wir auch wieder die gleiche Thematik. Die Frage ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf sein männliches Geschlechtsteil nicht mit der rechten Hand anfassen, während man seine Notdurft verrichtet. Die erste Frage war, meinte er damit nur die Männer und ihr Geschlechtsteil oder meinte er auch die Frauen? Diese Frage haben wir beantwortet. Zweite Frage ist, als er sagte, während man seine Notdurft verrichtet, meinte er damit nur während man die Notdurft verrichtet oder auch außerhalb? Das heißt, die Begründung wäre, wenn man sagen würde, auch außerhalb, dass die Frage ist, wann in der Regel fasst man sein Geschlechtsteil an? Die Antwort lautet, beim Verrichten der Notdurft. Außerhalb ist dies selten der Fall. Dann würde man das ebenfalls so begründen. Schauen wir uns an, was die Ulama dazu sagen. Manche Gelehrte sagen, das Verbot beziehe sich nur auf die Notdurft. Die Begründung ist ja klar, wie auch Ibn Hazm bei der ersten Version gesagt hat, dass es nur um Männer geht und ihr Geschlechtsteil, nicht die Frauen. Weil er sich auf den offenkundigen Wortlaut bezieht. Deswegen, manche Gelehrte sagen, das Verbot bezieht sich nur auf die Notdurft. Sie stützen sich auf die offenkundige Bedeutung des Hadith und auch auf den folgenden. Ein Beduine fragte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. Was hältst du davon, dass ein Mann oder dass man sein Geschlechtsteil im Gebet berührt? Er antwortete, عليه الصلاة والسلام, وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ. Er sagt, ist es denn etwas anderes als ein Teil von dir? Das heißt, aus diesem Hadith versteht man die Erlaubnis, um dass es den Wudu nicht ungültig macht und dass das Berühren des Geschlechtsteils außerhalb, sogar im Salah erlaubt ist, und hier auch keine Unterscheidung gemacht worden ist zwischen der rechten Hand und der linken Hand. Andere Ulama sagen, wenn dies während der Notdurft verboten ist, also in einer Situation, in der es von Vorteil wäre, die rechte Hand zu benutzen, so ist es außerhalb der Notdurft erst recht verboten. Das bedeutet, sie sagen, wenn der Prophet a.s. einem Menschen verboten hat, egal ob er Rechtshänder ist oder Linkshänder, also besonders der Rechtshänder, verboten hat, dass er während der Notdurft sein Geschlechtsteil mit der rechten Hand benutzt, berührt, und hier ist eine Situation, in der er seine Hand braucht, und als Rechtshänder ist die rechte Hand besser zu steuern als die linke Hand, dann erst recht in einer Situation, in der man die rechte Hand nicht braucht, nämlich außerhalb der Notdurft. Außerhalb der Situation der Notdurft. Nach korrekter Ansicht ist es grundsätzlich verboten, sowohl während der Notdurft als auch außerhalb. Die Begründung ist der Grundsatz, der am Ende dieses Kapitels erläutert wird. Was den Hadith des Beduinen anbelangt, also wir brauchen jetzt eine Antwort auf diesen Hadith, der ja eigentlich der die Sache erlauben würde. Was den Hadith des Beduinen anbelangt, geht es dabei eher darum, ob der Wudu fasid wird oder nicht. Das heißt, es geht hier darum, nicht, ob man sein Geschlechtsteil berühren darf oder nicht, sondern es geht darum, dass man es im Gebet berührt. Und die Frage ist deswegen, ob deswegen das Gebet gültig bleibt oder nicht, denn darauf bezieht sich ja die Frage. Das ist die erste Sache. Und dann ist die zweite Frage, geht es hier um das direkte Berühren oder das indirekte Berühren? Denn warum sollte jemand im Gebet sein Geschlechtsteil berühren? Vielleicht um sich zu kratzen. Und in diesem Fall ist es ja nicht notwendig, dass er es direkt berührt. Also können wir davon ausgehen, dass es eher hier um die indirekte Berührung geht. Und deswegen der Prophet Sallallahu ihm klar machte, dass der Wudu nicht ungültig wird. Wallahu alam. Deswegen sagt der Autor, wenn die Berührung indirekt ist, also über ein Tuch oder einen Handschuh, dann ist es erlaubt, weil das arabische Verb massa in einer Version, die in Hadith vorkommt, sich auf das direkte Berühren der Haut bezieht. Besser ist es jedoch, auch dies zu unterlassen, denn manche Gelehrte erlauben selbst das nicht. Es gibt auch Gelehrte, die der Ansicht sind, es sei nur die Berührung mit der Handfläche gemeint und nicht diejenige mit dem Handrücken. Das heißt also, die Frage ist, wenn man sein Geschlechtsteil berührt und der Wudu dadurch ungültig wird, durch welchen Teil der Hand geschieht das? Manche sagen, es geht nur um die Handinnenfläche und nicht mit dem Handrücken oder mit dem Unterarm. Diese Meinungsverschiedenheit ist stärker als diejenige, ob der Wudu auch durch die Berührung des Geschlechtsteils mit anderen Körperteilen wie dem Arm fasid wird. Das heißt also, die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf ob der Wudu ungültig wird, wenn man sein Geschlechtsteil mit dem Handrücken berührt, ist viel stärker. Die Beweislage ist dafür viel besser als die Beweislage, wenn man sagt, der Wudu wird ungültig, wenn man sein Geschlechtsteil auch mit dem Arm berührt. Weil das Wort Yad bezieht sich im Arabischen auf jeden Fall auf die Handinnenfläche. Wenn man sagt, jemand hat etwas mit der Hand berührt, dann geht man davon aus, dass man eine Handinnenfläche macht. Das ist auf jeden Fall der Fall. Wenn man sich auf den Handrücken bezieht, ist das auch noch zu vertreten, aber nicht mehr so gut wie im ersten Fall, weil man normalerweise etwas berührt, nicht mit der Handrücken, sondern mit der Handinnenfläche. Und wenn man es bezieht auf den Unterarm oder Oberarm, dann ist das linguistisch immer noch möglich zu vertreten, weil das Wort Yad im Arabischen bezieht sich auf den gesamten Bereich von Fingerspitzen bis zum L, bis zur Schulter. Aber in diesem Zusammenhang, wenn man sagt, ich habe dich berührt oder ich habe dich mit meiner Hand berührt, dann meint man nicht damit den Unterarm oder Oberarm. Deswegen ist da die Meinungsverschiedenheit am schwächsten. Der Autor sagt, ist jemand jedoch zum Beispiel aufgrund einer Lähmung nicht imstande, seine linke Hand zu verwenden, darf selbstverständlich die rechte zum Einsatz kommen. Das Verbot beinhaltet auch, mit der rechten Hand jemandes anderen Geschlechtsteil zu berühren. So darf zum Beispiel eine Frau die Schamteile eines Kindes nicht direkt mit ihrer rechten Hand anfassen. Das heißt also, wenn eine Mutter ihr Kind reinigt, dann darf sie die rechte Hand nur benutzen, wenn sie Handschuhe trägt, das indirekt macht. Aber wenn sie die Schamteile direkt berührt, dann macht sie das nur mit der linken Hand. Auch ein abgetrenntes Geschlechtsteil darf nicht mit der rechten Hand berührt werden. Dieses Prinzip gilt auch für einen Arzt. Eine Regel, Arabisch Asl, lautet, wenn eine die Regel, die haben wir schon vorhin erklärt, deswegen lesen wir sie einfach. Wenn eine einschränkende Aussage gemacht wird, bei der die Einschränkung das Übliche nennt, ist diese irrelevant. Ist diese Einschränkung irrelevant. In diesem Fall, wie gesagt haben, niemand darf sein Geschlechtsteil, auf Arabisch heißt das Wortwort, niemand darf sein männliches Geschlechtsteil während dem Verrichten der Notdurft berühren. Weil diese Einschränkungen, dass das männliche ist und nicht das weibliche und dass es während der Notdurft ist und nicht außerhalb, diese Einschränkungen und dass es das eigene Geschlechtsteil ist und kein fremdes, diese drei Einschränkungen fallen weg. Warum? Weil der Prophet a.s. lediglich das nennt, was üblich ist, was meistens der Fall ist. Die Einschränkung im Hadith besteht in der Aussage, sein Geschlechtsteil. Es scheint also nur um das eigene zu gehen, doch da man in der Regel sein eigenes Geschlechtsteil berührt und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit diesem Zusatz nur die übliche Realität wiedergibt, hat diese Einschränkung keinerlei Bedeutung. Die Regel betrifft deshalb nicht nur das eigene Geschlechtsteil, des Weiteren ergibt sich aus diesem Hadith, dass auch zur Reinigung nicht die rechte Hand benutzt werden darf. Aus dem Hadith ergibt sich ebenfalls, dass man die Reinigung mit Papier oder Steinen nach dem Toilettengang nicht mit der rechten Hand vornehmen darf. Für den After lässt sich problemlos die linke Hand verwenden. Aber in Bezug auf das Glied steht man vor folgender Problematik. Mit der rechten Hand darf man es weder anfassen noch reinigen. Man kann aber beispielsweise den Stein mit der rechten und das Glied mit der linken Hand festhalten und das Geschlechtsteil am Stein reiben, ohne die rechte Hand zu bewegen. Denn Masch, das heißt hier abreiben in diesem Fall, ist es nur, wenn man seine Hand dabei bewegt. Das heißt also mit anderen Worten, man hält mit der rechten Hand das Papier oder den Stein und mit der linken Hand sein Geschlechtsteil und reinigt oder reibt dann sein Geschlechtsteil an diesem Stein oder an diesem Papier, um es zu reinigen, weil solange man seine rechte Hand festhält, stabilisiert, nicht bewegt, hat man diesem Hadith nicht zuwider gehandelt. Aber wenn man mit der rechten Hand das Papier nimmt oder den Stein nimmt und sein Geschlechtsteil dadurch reinigt, dann hat man das gemacht, was man nicht machen darf. Denn man darf sein Geschlechtsteil nicht mit der rechten Hand reinigen. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Die allermeisten Gelehrten sind der Ansicht, dass man den Istinja nicht wiederholen muss, falls man die rechte Hand dafür benutzt hat. Das heißt also, sollte man sich mit der rechten Hand gereinigt haben und das Geschlechtsteil ist dadurch sauber geworden, muss man es nicht wiederholen, auch wenn man dem Hadith zuwidergehandelt hat. Warum? Weil es hier, weil die Reinigung ja trotzdem erfolgt ist und es hier nicht um eine Ibadah geht, die angenommen werden muss oder soll. Und wenn eine Voraussetzung nicht gegeben ist, dann ist die Ibadah ungültig. Nein, sondern hier geht es um die Reinigung, das ist das primäre Ziel. Und ob das mit der rechten oder linken Hand getan wird, ändert nichts an der Tatsache, dass das Geschlechtsteil gereinigt worden ist. Wallahu a'lam. Wo man seine Notdurft nicht verrichten darf. Der Prophet a.s. hat ein paar Orte genannt, an denen man seine Notdurft nicht verrichten darf, und dazu gehören die Wege und die Schattenplätze. Es ist verboten, seine Notdurft an Orten zu verrichten, wo Menschen sich fortbewegen, also zum Beispiel auf Wegen. Auch in Wasserquellen hat es der Prophet s.a.w. untersagt, weil die Verschmutzung von Trinkwasser dem Menschen schadet und Krankheiten verursachen kann. Ebenso ist es verboten, die Notdurft an schattigen Orten zu verrichten, wo Menschen Schutz vor der Sonne suchen. Das heißt also, wenn man auf einer Wiese ist und man weiß, die Menschen an diesen Plätzen ruhen sich aus, legen sich schlafen, suchen Schatten unter einem bestimmten Baum, dann darf man nicht an diesen Stellen seine Notdurft verrichten. Die Weisheit dahinter ist offensichtlich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ittaqu al-la'anain." قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم seht euch vor den beiden Verfluchenden vor. Das heißt, seht euch davor vor, Dinge zu tun, die einen Fluch, eine Beleidigung nach sich ziehen. Das heißt, Menschen werden über dich fluchen. Sie sagten, was sind die beiden Verfluchenden, o Gesandte Allahs? Er sagte, jemand, der seine Notdurft auf den Wegen der Menschen oder in ihren Schatten verrichtet. Noch schlimmer ist die Übertretung dieses Verbotes, wenn im Schatten Früchte bringende Pflanzen wachsen, denn dann schadet man nicht nur demjenigen, der sich dort aufhalten möchte, sondern auch demjenigen, der erntet und die Früchte isst, denn die Najasa kann Einfluss auf die Erträge haben. Ebenso hat der Prophet a.s. verboten, dass man in ein stehendes Gewässer uriniert. Grundlage dieses Abschnittes ist folgende Hadith. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch soll in ein stehendes Gewässer urinieren und dann sich damit waschen. Hier die Ulama sagen, stellen die Frage, auf welche Art von Gewässer bezieht sich der Prophet alaihi salatu wasallam? Und die Antwort ist ja im Hadith, es heißt stehendes Gewässer. Und deswegen wollen wir uns hier ein paar die verschiedenen Gewässerarten uns kurz anschauen. Gewässer werden in zwei Kategorien unterteilt. Es gibt fließende Gewässer, wie Flüsse, wie Meere und so weiter. Und es gibt stehende Gewässer. Das heißt, Flüsse und Meere und so weiter ist nicht verboten, weil sie eben nicht stehend sind. Dann gibt es aber stehende Gewässer und diese stehenden Gewässer, davon gibt es zwei verschiedene Arten von Gewässer. Daim und Rakid-Gewässer. Daim und Rakid-Gewässer. Was ist damit gemeint? Mit dem Daim-Gewässer sind stehende Gewässer gemeint, die von unten mit frischem Wasser versorgt werden, wie bei Brunnen. Dazu zählen Brunnen. Dann gibt es die sogenannten Rakid-Gewässer. Rakid-Gewässer sind stehende Gewässer, die nicht von unten mit frischem Wasser versorgt werden. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Das islamische Urteil über das Urinieren in Gewässer. Also die Grundlage ist der Hadith oben, aber wir brauchen jetzt das Urteil. Das Verbot aus dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu bezieht sich auf Daim Gewässer. Das heißt also stehende Gewässer, die mit frischem Wasser, sagt er, von unten versorgt werden. Auf stehende Gewässer, die von unten mit frischem Wasser versorgt werden, dass man da reingeht, sich darin uriniert. Warum? Schauen wir uns mal an. Es ist also gemäß der Gelehrten, der Mehrheit der Gelehrten haram, in solches Wasser zu urinieren. Auch ist es verboten, in Rakid-Gewässer zu urinieren. Also erstmal, warum ist es bei da im Wasser verboten? Ja, weil der Hadith bezieht sich ja darauf. Er sagte, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. Das heißt, niemand von euch darf in einem da im Wasser, stehenden Wasser, und welche Form davon, die da im Wasser, urinieren und sich dann daraus waschen. طيب. Wenn das für da im Wasser gilt, dann erst recht für Raketwasser, das nicht von unten mit frischem Wasser versorgt wird. Deswegen sagt der Autor, auch ist es verboten, in Raketwasser Gewässer zu urinieren. Denn Jabir radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, in ein Raketgewässer zu urinieren. An Jabir radiallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'ir Raket. Also haben wir hier beide Hadithe eindeutig. Manche Gelehrte unterscheiden zwischen Haram und Makruh, je nachdem, ob es ein stehendes oder ein fließendes Gewässer wie ein Fluss ist und ob es viel oder wenig Wasser ist. Dieser Hinweis ist deswegen da, damit man weiß, es ist keine Sache von Ijma', aber bedeutet nicht, dass man macht, was man will. Also manche Leute denken, solange es kein Ijma' ist, dann kann man sich aussuchen, was man macht. Nein, man macht das, was der Prophet s.a.w. gesagt hat, das, was der Wahrheit am nächsten ist, wo die Beweislage am stärksten ist. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, machen keinen Unterschied, aber die Mehrheit betrachtet es nicht als Haram, wenn es sich um fließendes oder um viel Wasser handelt, auf dessen Qualität der Urin keine Auswirkung hat. Das heißt also, wie zum Beispiel in Bezug auf ein Meer oder einen fließenden Fluss und ähnliches. Die meisten Gelehrten machen auch keinen Unterschied, ob man direkt in das Wasser uriniert oder in einen Behälter, den man anschließend darin entleert. Das ist die richtige Ansicht. Vor allem, wenn der Prophet sallallahu gesagt hat, man darf nicht in einem Gewässer urinieren, stehen, das urinieren, könnte jemand auf die Idee kommen, in einen Behälter zu urinieren und ihn dann dort reinzuschütten. Dann sagen wir, es geht nicht um das, was der Prophet sallallahu wortwörtlich alleine gesagt hat. Warum? Weil das ist das, was er gesagt hat, bezieht sich auf eine Situation, die normalerweise der Fall ist. Normalerweise, wenn jemand in so ein Gewässer uriniert, dann macht er es direkt und nicht indirekt. Also hat diese Aussage keine einschränkende Bedeutung. Diese Regel, die wir vorhin gesehen haben, wir sehen es, ist von erheblicher Bedeutung. Es ist nicht von Belang, ob es um Urin oder um etwas anderes geht, wodurch man das Wasser unbrauchbar macht. Ist auch wieder die gleiche Sache. Wodurch sollte man ein stehendes Gewässer verunreinigen? Natürlich kann man das mit Chemikalien auch machen. Kann man das anderweitig auch machen. Aber es geht, der Prophet sallam hat das Urinieren erwähnt, weil das ist, womit man das meistens macht. Ein Brunnen oder ein kleines Gewässer, wodurch die Leute gestört werden. Meistens geschieht dies durch diesen Vorgang, durch den Vorgang der Notdurft. Es bedeutet aber nicht, dass durch andere Vorgänge dies erlaubt sei. Auch wieder die Regel, die wir vorhin gelernt haben. Manche Gelehrte beschränken das Verbot auf flüssige Najasa wie Urin und schließen feste Substanzen wie Kot aus. Und diese Begründung ist offensichtlich, denn wie heißt es, die flüssige Najasa, sie ist diejenige, die das Wasser wirklich verunreinigt. Aber feste Substanzen, die sich nicht vermischen mit Wasser, haben keinen Einfluss darauf. Und deswegen, es geht nicht darum, ob sie flüssig oder fest sind am Ende des Tages, sondern es geht darum, ob das Wasser verunreinigt wird oder nicht. Und wir wissen auch, bei Kot kann es sein, dass es verunreinigt. Aus Sicht der meisten Gelehrten ist es unerheblich, ob der Betroffene Junub ist oder nicht. In beiden Fällen darf er in diesen Gewässern keinen Ghusl vollziehen. Das heißt also, wenn wir den Hadith von vorhin erwähnen, der Prophet sallam sagt im Hadith von Abu Huraira, La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaghtasilu minhu. Niemand darf in ein stehendes Gewässer urinieren und sich dann damit waschen. Das Waschen auf Arabisch, yaghtasil, kann sich beziehen auf den Ghusl, dass er sich wäscht, nachdem er Junub war. Weil diese Sache spielt keine Rolle. Also wenn man weiß, dass in ein stehendes Gewässer Najasa ist, darf man sich darin nicht waschen, darf man den Ghusl darin nicht vollziehen, egal ob man Junub war oder ob man nicht Junub war, denn mit dem Wasser geht es letztendlich darum, sich zu reinigen und sich nicht zu verunreinigen. Es ist auch nicht erlaubt, sich hineinzustellen und ein Wudu zu vollziehen, denn danach möchten andere das Wasser nicht mehr nutzen. Nachdem wir gesehen haben, dass es verboten ist, dass man sich darin entleert, sagen wir, auch andere Dinge sind verboten darin zu machen, wodurch die Menschen sich hinterher ekeln, dieses Wasser noch zu verwenden. Denn man macht es unbrauchbar. Und Sinn und Zweck davon ist, dass man das Wasser nicht unbrauchbar machen darf. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. In Erdspalten und ähnliches urinieren. Manche Gelehrte sind der Ansicht, es sei makruh, in Erdspalten, Höhlen und so weiter zu urinieren, weil dort Dschinn hausen könnten. Doch darüber würde nichts Authentisches überliefert. Dennoch soll man es vermeiden, da sich an solchen Orten Schlangen oder andere Tiere befinden können. Es gibt darüber eine umstrittene Überlieferung. Qatada berichtet über Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La yabulanna ahadukum fil juhri. Wa qala Qatada innaha masakinul jinn. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll nach dieser Überlieferung gesagt haben, weil diese Überlieferung ist umstritten, weil Qatada, rahimahullah ta'ala, es ist der Tabi'i, die Problematik ist, dass er nicht direkt über Abdullah ibn Sarjis überliefert. Das heißt, da fehlt irgendwas im Sanad. Er sagte, uriniert ja nicht in Löcher hinein. Und dann sagte Qatada, das sind die Häuser der Dschinn. Also, dass man nicht in Löcher hinein urinieren soll, kann man verstehen, weil man dadurch Tiere stört, weil man durch eine Schlange auf sich aufmerksam macht, weil man nicht weiß, was da drin ist. Und die Begründung von Qatada ist etwas, was mit Al-Ghaib zu tun hat. Und Allahu a'lam, ob das deswegen stimmt oder nicht stimmt. Man soll auf alle Fälle vorsichtig sein, denn der Sanad bis Qatada ist sahih. Und so etwas äußert man in der Regel nicht von ungefähr. Das heißt also, Imam Qatada ist nicht irgendein Mensch, sondern er ist ein Tabi'i und ein Gelehrter und ein Tafsir-Gelehrter. Man kann davon ausgehen, dass er die Sache nicht von ungefähr, von irgendwoher hat, yani. Sondern diese Information hat er vielleicht von einem anderen Tabi'i gehört, über einen Sahabi, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil die Wahrscheinlichkeit ist da und deswegen halten wir uns bei solchen Sachen zurück. Wir sagen, Allahu a'lam. Es könnte sein, dass es stimmt, könnte sein, dass es nicht stimmt. Allah weiß am besten darüber Bescheid. Dann kommen wir zum nächsten Unterkapitel. Inshallah ta'ala versuchen wir heute, dieses Kapitel während der Notdurft abzuschließen. Wir haben noch zwei Unterkapitel. Einmal etwas zum Aborten mitnehmen, das Dhikr enthält. Wenn man den Abort betritt, soll man nichts dabei haben, worauf ein Dhikr bzw. Allahs Name geschrieben steht. Also auch kein Koran oder ähnliches wie Hadith, Fiqh oder Tafsir-Bücher. In einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Ring auszog, bevor er den Abort betrat, weil darauf Muhammad ist der Gesandte Allahs stand. Ibn Jurayj berichtet, dass Az-Zuhri Anas folgende Aussage zuschrieb. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Abort ging, nahm er seinen Ring ab. Auch wenn der Hadith nicht authentisch ist, ist es auf jeden Fall besser, solche Dinge nicht mit in die Toilette zu nehmen, weil alles gehört zum Respekt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und Al-Dhikr. Manche Gelehrte halten es für haram, den Koran mit in die Toilette zu nehmen, weil sie der Ansicht sind, es sei eine Entwürdigung und Erniedrigung für den Koran, ihn an einen schmutzigen Ort dabei zu halten. Deshalb soll man ihn wirklich nur mitnehmen, wenn es einen Bedarf gibt, Haja, wie zum Beispiel Gefahr besteht, dass er gestohlen wird. Manche Gelehrte sagen sogar, wenn man in diesem Fall genug Geld hat, sich einen neuen zu besorgen, soll man ihn draußen lassen und ihn nicht mit zum Abort nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Und wenn einer die ehrenwerten Dinge Allahs hochschätzt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen nur herrührt. Der Begriff ehrenwerte Dinge ist im Arabischen Sha'air, der Plural von Sha'ira. Und Sha'ira ist alles, von dem Allah uns spüren lässt, dass es bei ihm eine große Bedeutung hat. Darunter fallen zweifellos der Koran und alle Bücher, die von den beiden Offenbarungsquellen handeln. Außerdem heißt es im Koran, إِنَّهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةً مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةً. Keineswegs. Es ist, denn dieses Buch, dieser Koran, eine Erinnerung, wer nun will, gedenkt seiner. Er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen. Allah subhanahu wa ta'ala hat der Koran gehört zweifellos zu den Sha'air. Diese Aya ist zwar eine Tatsachenbeschreibung, impliziert jedoch gleichzeitig die Aufforderung, diese Schrift in Ehren zu halten. Und wir wissen damals, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Juden verlangt hat, dass sie die Tora bringen sollen, aufschlagen sollen, haben sie ausgerollt und auf einem Samtkissen ausgerollt und haben sie respektiert, weil sie wissen, da steht Dhikrullah drin. Wir sind eher dazu angehalten, Allahs Buch, das unverfälscht ist, in Ehren zu halten. Die zuvor erwähnte Regel gilt auch, wenn das, worauf Dhikr steht, eingewickelt oder in einer Tasche getragen wird, denn es ziemt sich nicht, solche Dinge in eine Toilette hineinzutragen. Bei Verrichtung der Notdurft sprechen. Wenn man seine Notdurft verrichtet, sollte man gemäß folgendem Hadith nicht sprechen. Das heißt in einer Überlieferung, لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. Man darf nicht zu zweit seine Notdurft verrichten, während man seine Schamteile entblößt und miteinander spricht, denn Allah azawajal verabscheut dies. Obwohl dieser Hadith nicht authentisch ist, gebietet es der Anstand, sich daran zu halten. Weil wir sagen, das gehört zum Anstand, aber es ist nicht haram, weil der Hadith nicht sahih ist. Deswegen können wir den Leuten nicht etwas verbieten, haram machen, was nicht haram ist. Der folgende Hadith bestätigt es. Also bestätigt, dass man sich an diese Regel halten, dass man nicht redet, während man seine Note verrichtet. Marra rajulun ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yabul fa sallama alayhi fa lam yarudda alayhi. Ein Mann ging am Propheten sallallahu alayhi wa sallam vorbei, während dieser urinierte. Er grüßte ihn, das heißt, der Mann grüßte den Propheten sallallahu alayhi wa sallam, doch der Prophet sallallahu alayhi wa sallam erwiderte den Gruß nicht. Deswegen hat man sich daran zu halten. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا